Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Schlafen Sie gelegentlich mit drei Männern gleichzeitig und heißen diese zufälligerweise Justus, Bob und Peter? Ich setze sicherheitshalber mal drei Fragezeichen dahinter. Denn die drei Fragezeichen, von denen heute die 200. Hörspielfolge erscheint, übrigens auch auf Kassette, die drei, die nehmen halt viele gerne mit ins Bett.
Es geht denen immer um die Geschichte und das Gefühl, wie es war, als Kind schon drei Fragezeichen zu hören, sich behütet zu fühlen, gut einzuschlafen, aus dem Tagesstress zu entfliehen. Wir freuen uns einfach, wenn Sie das weiterhin tun.
Ich hoffe, Sie tun auch noch andere Sachen in Ihrem Schlafzimmer, ehrlich gesagt.
Was also, wäre das?
Ja, schlafen zum
Ach so.
Beispiel.
Ne? Aber es sind ja wirklich auch nur unsere Stimmen.
Stimmen jedoch, die viele verzaubern. Namentlich sind es die von Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Jens Wawretschek. Ich habe mit Marc-Georg Dermann über das Drei-Fragezeichen-Jubiläum gesprochen. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur, hat sich ausführlich mit den Fragezeichen beschäftigt und er hört sie heute noch. Aber seit wann eigentlich? Ich habe ihn zunächst nach seinem Erstkontakt mit den drei Fragezeichen gefragt.
Ich glaube, das erste war der unheimliche Drache. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher.
Der unheimliche Drache? Können Sie sogar noch die Handlung rekonstruieren?
Die Handlung weiß ich noch, weil ich das nicht nur damals gehört habe, sondern auch danach noch oft. In Rocky Beach werden am Strand seltsame Dinge wahrgenommen, auch Geräusche. Und man glaubt, dort gehe ein Drache um und die drei Fragezeichen werden gerufen, um das aufzuklären. Am Ende stellt sich heraus, der Drache, den gibt es sozusagen wirklich. Es ist eine Maschine, konstruiert von einem Filmtechniker und der hat das gemacht, um, glaube ich, eine Bank auszurauben. Ist aber eigentlich eher ein Spaßvogel und kein wirklicher Krimineller.
Das sind sehr einschlägige Erinnerungen. Also ich habe auch in meinem Gedächtnis gekramt, habe mich an keine einzelne Folge mehr erinnern können. Aber das Erste, was ich vor meinem inneren Auge hatte, war die Kassette. Ich denke immer an Kassette, wenn ich an die drei Fragezeichen denke. Ist die Kassette vielleicht auch schon ein Teil des Erfolgsgeheimnisses?
Ich glaube schon. Also es gibt ja zwei Medienformen. Die Kassette ist das eine und das ist auch meine Medienform sozusagen, an die ich mich erinnere, die ich gehört habe, die ich liebe, also das Hörspiel. Das zweite ist das Buch. Die Bücher begannen 10 Jahre vorher ungefähr zu erscheinen. Und ich glaube, dass aber der Grund, warum wir heute noch mit den drei Fragezeichen es zu tun haben und warum so ein Kult daraus entstanden ist, tatsächlich an den Kassetten liegt. Die Kassetten haben eine ganze Generation geprägt, mindestens eine Generation, meine Generation, die 40-Jährigen. Und die Kassetten haben, glaube ich, eine besondere Intensität entfalten können in der Jugendzeit. Nochmal ganz anders als Bücher, denke ich. Und sie haben dazu geführt, dass bis heute wir mit den gleichen Sprechern, also mit den gleichen Figuren, es immer noch zu tun haben können. Das ist ein besonderer Authentizitätsfaktor, der sich mit der Stimme der Sprecher verbindet. Und wären die drei Fragezeichen nicht mehr diese drei Stimmen heute, dann wäre die Serie sicher vorbei.
Und das war mir wirklich nicht bekannt bis zu diesem Gespräch, bis zur Vorbereitung, dass es immer noch die Sprecher von einst sind. Ja?
Ja.
Wie ist das zu erklären?
Durch den großen Erfolg, glaube ich. Den Erfolg zu erklären, auch den anhaltenden Erfolg, ist aber wiederum nicht so einfach. Das ist schon eine Besonderheit dieser Serie. Ich glaube, es ist das am längsten währende Hörspiel überhaupt auf der Welt. Der Erfolg ist nur so zu erklären, dass irgendwann die Kassetten ihren Status als Kinderkassetten verloren haben und die Generation, die damals dadurch geprägt wurde, die damit aufgewachsen ist, dass diese Generation dabei geblieben ist. Also eigentlich haben wir es zu tun mit einem Genrewechsel, wenn man so möchte, mit einem Wechsel der Gattung, der Adressaten. Nur so ist es eigentlich zu erklären. Das, was ganz Besonderes passiert, was sehr, sehr selten, glaube ich, passiert in der Literatur oder überhaupt in der Kunst.
Und da würde ich doch gern nochmal auf die Sprecher eingehen, die seit so vielen Jahrzehnten immer die gleichen sind. Und ich meine, das sind ja inzwischen dann doch etwas betagtere Herrschaften, ja, die aber drei jugendliche Helden spielen. Ja, ja. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ich kann nur als Hörer antworten und als Hörer finde ich, dass das wunderbar passt. Es ist unglaublich, wie die den Charakter ihrer Stimmen behalten haben. Ob die viel trainieren müssen, das weiß ich nicht genau. wenn ich die höre, wenn ich auch die neuen Folgen höre, dann merke ich eigentlich gar nicht, dass das über 50-Jährige sind. Ne? Aus Hörerperspektive passt es wunderbar zusammen. Mich würde auch interessieren, wie die drei sich eigentlich fühlen, wenn die im Studio sitzen und dann nun irgendwie Bob oder Peter oder Justus sind, die ja so ein Alter von 16, 17 haben oder sowas. Man weiß es nicht genau, das wird nicht genau qualifiziert. Also ich würde es auch gern wissen, wie die sich eigentlich fühlen, wenn sie wieder in Kindheit sozusagen eintauchen.
Vielleicht haben wir später nochmal Gelegenheit, die drei Fragezeichen des höchstpersönlich zu fragen. Zunächst aber eine andere Frage. Und zwar gibt es ja ein amerikanisches Original. Three Investigators, die drei Detektive. Wie passt das eigentlich zu der, ich nenne es mal, deutschen Aneignung? Und was sind die Unterschiede?
Die Serie ist tatsächlich eine amerikanische und das ist eine weitere erstaunliche Sache, glaube ich. Für Hörer damals, der amerikanische Hintergrund sozusagen in den Serien war präsent. Ich glaube, der hat auch beigetragen zur Faszination. Es war schon wichtig, dass die Serie nicht in Deutschland spielte, dass sie so ein kosmopolitisches Element dadurch hatte. Vielleicht auch ein entfremdendes Element, dieses Rocky Beach bei Hollywood. Das hatte so einen leicht exotischen Faktor, glaube ich, der sehr beigetragen hat zur Faszination, der das eben auch so ein bisschen entspannt hat. Ne? Man musste nichts Politisches machen oder so. Gleichzeitig glaube ich, dass es vielen Hörern nicht bekannt war, dass es amerikanische Originale gab. Ne? Oder vielen Lesern auch. Das haben viele erst hinterher herausgefunden. Und das ist tatsächlich auch eine weitere Besonderheit, dass diese Serie, ich glaube, in den 50er-Folgen in Amerika nicht mehr funktionierte. Das hatte sich auch angedeutet. Es wurde ein paar Mal versucht, das etwas umzustellen. Und die wurde dann eingestellt. Und sie hatte aber in Deutschland diesen großen Erfolg, sodass dann einfach vom deutschen Verlag das Ganze übernommen werden konnte. Und man könnte sagen, dass es damit vielleicht an den Ort gekommen war, Deutschland, wo aus irgendeinem Grund es von Anfang an so unglaublich gut geklappt hatte. Und auch dieser Länderwechsel ist wirklich eine Besonderheit. Man hat es sehr oft, also in Deutschland, es gab ja die Edgar Wallace-Filme, Dinner for One, also so diese anglo-amerikanischen oder angelsächsischen Fantasien in Deutschland waren stark in der Bundesrepublik. Das war eine starke Sache, mit der man sich identifizieren wollte auch. Aber das waren entweder waren es Sachen, die von Anfang an in Deutschland gemacht wurden oder die von Anfang an von anderswoher kamen, dass eine Serie praktisch das Land wechselt in der Produktion, das passiert, glaube ich, auch kaum. Also auch das ist was ganz Besonderes.
Bleiben wir bei dieser Korrespondenz, denn da fällt mir noch was anderes ein. Ich denke nämlich nicht nur an Kassette bei die drei Fragezeichen, sondern auch an Alfred Hitchcock. Mhm. Also ich habe dieses kleine Alfred Hitchcock-Bild mit seinem Kopf auf diesen früheren Kassetten. Das ist mit das Erste, an das ich denke und wo eigentlich mir nie klar war, was soll das eigentlich? Was hat denn der damit zu tun mit den drei Fragezeichen?
Genau, das ist charakteristisch, das ist ein deutsches Bild, also das ist für deutsche Kontexte gemacht worden. Das ist eine besondere Geschichte. Tatsächlich ist es bei den amerikanischen Vorlagen von Robert Arthur auch so. Robert Arthur hat im Kontext von Hitchcocks Merchandising-Reich, sagen wir mal, gearbeitet, war tätig für eine Fernsehserie, die Hitchcock gemacht hatte und hatte dann die Idee, eine Jugendliteraturserie zu entwickeln, die Alfred Hitchcock präsentieren sollte. Alfred Hitchcock Presents war damals ein ganz weit verbreiteter Werbeschachzug sozusagen. Hitchcock hat seinen Namen gefranchised, wenn man so will, und für alle möglichen Produkte, die natürlich passen mussten zu seinem Charakter, konnte der dann lizenziert werden. Ne? Und Robert Arthur hat so ein Format entwickelt und Hitchcock oder seine Manager, ich weiß es nicht genau, fanden das gut, so dass dann die amerikanische Serie schon mit der Fiktion auftrat, dass das irgendwie mit Hitchcock zu tun habe, auf Hitchcock zurückgehe. Und Hitchcock tritt ja auch auf als Figur in den Romanen, auch in den deutschen frühen Kassetten und Romanen. Hitchcock ist der Mentor eben der drei Fragezeichen. Ja, und als solcher hat er eine interessante Funktion, glaube ich, weil er die Serie auch für Kinder mit einem bestimmten Nimbus umgibt. Hitchcock als jemand, den wir verbinden mit Thrillern, mit Spannungsfilmen, der eine ganz präsente Figur war. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch für Kinder damals interessant und faszinierend war. Vielleicht trug es auch dazu bei, dass Eltern dem einen besonderen kulturellen Wert auch beimaßen. Hitchcock war ja jeher eine Figur, die sowohl für das breite Publikum als auch für die Kritiker akzeptabel war. Jemand, der als großes Genie auch des Kinos gehandelt wurde. Das versieht die Kassetten oder die Stories auch mit einem gewissen kulturellen Wert.
Inwiefern korrespondieren denn eigentlich die Bücher überhaupt mit den Hörspielen?
Die Korrespondenzen überwiegen natürlich zwischen Hörspiel und Buchreihe. Anfangs wurde eine andere Reihenfolge gewählt, Erscheinungsreihenfolge, Anfangserscheinungsreihenfolge bei der Buchreihe als bei der Buchreihe. Das hat gewisse kleinere Folgen. Die Buchreihe in Amerika noch mehr als in Deutschland baut am Anfang gewisse Kontinuitätselemente ein, die über die einzelne Folge hinausgehen. Ja, zum Beispiel in den ersten amerikanischen Folgen hat Bob ein schlimmes Bein, also einen ganz schweren Bruch und kann sich deshalb nicht richtig bewegen. Das wird erst dann später aufgelöst und abgelöst, aber das ist ein Element, das sich über mehrere Folgen hinwegzieht. Ne? Es gibt so einen gewissen Anteil von Rahmenstory, der die ersten Folgen verbindet. Und dadurch, dass die deutschen Bücher eine andere Reihenfolge haben, aber dann die Kassetten noch eine andere Reihenfolge, fallen alle diese Dinge weg. Und das führt zunächst mal dazu, dass die Kassetten alle ganz für sich stehen können. Also man muss die nicht in einer bestimmten Reihenfolge hören. Es gibt keine Elemente, die einen irgendwie irritieren könnten, weil man dazu ein bestimmtes Vorwissen aus anderen Folgen haben müsste, sodass man ganz frei ist in der Art und Weise, wie man sie hört. Und man kann wirklich sein eigenes Mosaik, wenn man so möchte, zusammenstellen und seine eigene Folgenfolge. Man kann überall einsteigen. Und das ist, glaube ich, einer der größeren Unterschiede zwischen den Büchern und den Kassetten.
Schauen wir vielleicht nochmal auf die literarische Qualität. Das bietet sich an, wo wir Sie als Literaturwissenschaftler jetzt hier zu Gast haben. Also wenn man jetzt gerade so auf Folgen der ersten Jahre oder der ersten 10 Jahre guckt, wie stellt sich diese literarische Qualität dann da, also auch so mit Blick auf sowas wie Stereotype und sowas, hat sich das überholt? Sind da Klischees drin, von denen man sagen würde, oh wei, das würden wir heute aber anders machen? Oder wie sieht das aus?
Stereotype haben wir natürlich auch. Ich glaube aber, dass die 3 Fragezeichen deshalb besonders sind und deshalb sind sie mir auch eigentlich wichtig und nah, weil sie wenige negative Stereotype haben. Es ist eine Serie, die ohne manifesten Rassismus auskommt, ja.
Das ist schon mal was.
Ich meine, wir haben es zu tun mit den 60er Jahren, mit den 70er Jahren. Das sind Zeiten, wo man glaubte, dass das Deutschland irgendwie ethnisch einheitlich sei, was schon damals nicht stimmte, etc. Und wo man, glaube ich, keine besondere Sensibilität hatte im Umgang mit solchen Dingen. Und das vermeiden die 3 Fragezeichen vollständig.
Wie ist das zu erklären?
Es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das auch etwas damit zu tun hat mit der amerikanischen Herkunft einerseits. Natürlich auch mit einer bestimmten Sensibilität von Robert Arthur, der eigentlich diese Weichen so gestellt hat. In seinen Büchern, in den 10 Folgen geschrieben, in diesen Büchern gibt es ganz oft andere Charaktere, die eine andere nationale, ethnische Herkunft haben. Zum Beispiel einen kleinen mexikanischen Jungen. Es gibt einen syrischen Jungen. Und die werden natürlich irgendwie stereotypisiert, aber die werden vollkommen ernst genommen. Auch als Charaktere, als Figuren. Die Stereotypität wird nicht negativ gegen sie ausgelegt. Also Robert Arthur hat diese Weiche gestellt. Aus der deutschen Perspektive ist, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig, dass die Serie in Amerika angesiedelt ist, weil durch diesen fremden Raum ist sowieso alles zunächst mal ein bisschen fremd und man braucht sich eigentlich, um Probleme oder Phänomene, gesellschaftliche Vorgänge, die man in Deutschland hat, gar nicht zu kümmern. Hätte man eine deutsche Serie gemacht, man hätte 2 Möglichkeiten gehabt. Entweder man hätte Charaktere einbauen können, denen irgendwie ihre Herkunft aus anderen Ländern oder der Migrationshintergrund, sagen wir mal, ansehbar gewesen wäre. Und dann hätte man sich entscheiden müssen. Sind diese Charaktere die Schuldigen? Das passiert bei TKKG relativ oft in den frühen. Oder entschuldet man diese Charaktere dann ganz dezidiert? Man hätte nicht diese Entspanntheit gehabt, eigentlich in einem der eigenen Realität entrückten Raum doch alle Figuren irgendwie ernst nehmen zu können.
Ne? Fasse zusammen, die drei Fragezeichen angenehm unreaktionär, aber umgekehrt Absolut. Jetzt. Auf der anderen Seite progressiv. Ich habe mich ja schon geoutet, ich habe sie jetzt länger nicht mehr gehört. Aber sind sie denn eine Serie, die den Blick auch radikal nach vorne wirft und vielleicht was aufzeigt, was noch in der Entwicklung ist, was noch nicht da ist, was die Zukunft sein könnte?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Oder das weiß ich nicht genau. Ich glaube, die drei Fragezeichen hat jetzt, auch mit der 200. Folge, die ich noch nicht kenne, aber sie ist mit allen Wassern der Erzählkunst gewaschen. Seit langem ist eigentlich der Serie es auch bewusst, dass sie sich an Erwachsene richtet. Und sie arbeitet mit entsprechenden erzähltechnischen Effekten, die überraschend sind und so weiter. Also sie ist erzählerisch in vielen Folgen wirklich State of the Art. Dass sie was ganz avantgardistisch Neues in der Richtung macht, das konnte ich nicht erkennen. Das glaube ich nicht. Insgesamt glaube ich, dass die Serie tatsächlich eher über den Nostalgiefaktor wirkt, weil die meisten Hörer ältere Hörer sind und Hörerinnen, denke ich auch. Und deshalb dieser Retro-Bezug immer irgendwie in ihr mitschwingt. Ne? Also darüber funktioniert die Serie, über den Rückbezug in die Jugend, in die Kindheit der erwachsenen Hörer. Und das ist selbst ein Element, was erstaunlich ist, was vielleicht auch neu ist, ich weiß es nicht, aber was eigentlich verhindert, dass man jetzt was völlig anderes, ganz Wildes macht. Da würde man vielleicht die Hörerschaft vergraulen.
In diesem Sinne, auf die nächsten 40. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Marc Dermann haben Sie gehört zu den drei Fragezeichen. Folge 200 heißt Feuriges Auge und die gibt es seit heute auch auf Kassette.